Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Ich habe als Jugendlicher eine Geschichte erzählt bekommen, die mich irgendwie in gewisser Weise fasziniert hat und die ganz gut zu unserem heutigen Text passt. Und zwar ging es in der Geschichte um einen kleinen Jungen, der nicht weit von einem See entfernt gewohnt hat und deswegen war er eben auch von Schiffen begeistert. Und sein Vater hat es gesehen und hat gesagt, komm, ich kaufe dir Holz und alles, was wir dazu brauchen und wir machen gemeinsam so ein Schiff. Du baust das Boot und wenn du Hilfe brauchst, dann helfe ich dir. Und es hat dann nicht lange gedauert, dann konnte er voll stolz seinem Vater dieses Boot zeigen. Und es war eben ein schönes kleines Boot, es hatte blau bemalt und es hatte 3 Masten und eben auch 3 Segel. Es wollte natürlich dann unbedingt schnell zu Wasser lassen und er ist dann mit seinen Freunden hingegangen. Und sie haben das Boot dann übers Wasser gleiten lassen. Doch plötzlich war dann eine Aufruhr. Sie haben gehört, irgendwo war Feuersirene, das Feuerwehrauto. Und man hatte dann auch schon einen Rauch gesehen. Und sie wollten dann schnell hinspringen und schauen, was denn da los war. Und dann tatsächlich stand da ein Haus in Flammen. Und sie haben das eben geschaut, wie die Feuerwehr das gelöscht hat. Und als das Feuer gelöscht war und sich die Leute auch wieder verteilt haben, ist ihm plötzlich eingefallen, Mensch, ich habe doch mein Boot auf dem See vergessen. Und dann ist er schnell zum See zurück. Und es war dann eben leider weg. Er hat es gesucht, aber er konnte es leider nicht mehr finden. Also traurig nach Hause gegangen und hat seinem Vater alles erzählt. Aber der Vater hat gesagt, gut, das ist jetzt so und bei Gelegenheit werden wir dir eben wieder eins kaufen. Doch der Junge hat es abgelehnt und gesagt, nee, das ist nicht dasselbe wie mein selbstgebasteltes Boot. Aber als sie ein paar Tage später so durch die Stadt geschlendert sind, war da so ein Second-Hand-Shop und er schaut da durchs Fenster und sieht da plötzlich sein Boot stehen und denkt so, das gibt's doch nicht. Das hat er dann schnell seinem Vater erzählt und sie sind zusammen in den Laden gegangen. Und der Junge hat dann dem Verkäufer erklärt und gesagt, hey, das ist mein Boot, das habe ich selber gemacht. Und der Verkäufer hat dann aber gesagt, sehr gut, aber an dem Tag, als da der Brand war, kam ein Fischer und der hat ihm das zum Verkauf angeboten und der hat es ihm dann eben abgekauft. Doch weil der Junge eben so traurig war, hat er gesagt, okay, ich mache dir ein Angebot, ich will da gar nichts mehr dran verdienen und kriegst es zum selben Preis, wie der Fischer es mir verkauft hat. Und der Junge hat dann eben eingewilligt und hat sich das Boot dann nochmal gekauft. Und auf dem Heimweg sagt er dann zu seinem Papa, guck mal, dieses kleine Schiff, jetzt gehört es mir zweimal. Einmal habe ich es selber gemacht und zum anderen Mal habe ich es jetzt nochmal gekauft. Und als der Vater das gehört hat, dachte er, das ist ja eigentlich eine gute Lektion. Und er machte dadurch seinem Sohn das Bild klar und sagte, guck mal, auch Gott hat erstmal uns Menschen erschaffen und doch sind sie von ihm abgewichen und verloren gegangen. Und doch die Sünde waren sie sehr weit weg von ihm. Und doch hat der Menschen wieder dazu erwählt, sein eigen zu sein und hat dafür einen sehr hohen Preis bezahlt, indem er Jesus Christus auf die Erde sandte, dass er für die Schuld ans Kreuz ging, um Vergebung und Frieden mit Gott zu finden. Und so hat er auch Menschen erschaffen als Schöpfer und sie dann zum zweiten Mal für sich durch Christus erworben. Und diese Geschichte passt gut zu dem Kontext, in dem wir uns gerade befinden. Wir sind gerade in Epheser 2, jetzt in Kapitel 2, Vers 10 angekommen. Und ich möchte jetzt nochmal, auch um den Kontext besser zu sehen, die Verse 1 bis 10 vom zweiten Kapitel aus Epheser lesen. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst ein Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünde mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die zuvor bereitet hat, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das Kapitel 2, ich möchte nochmal so kurz zusammenfassen, auch für diejenigen, die bei der letzten Predigt nicht dabei waren, ist so die Verbindung zu dem ersten Kapitel, weil er beginnt das eben mit auf euch und sagt dann, dass es eben zum ersten Kapitel dazugehört. Und im ersten Kapitel hatten wir in den ersten Versen gelesen, der auch so der Grundstein des Briefes ist, wo Paulus das große Erlösungswerk des dreieinigen Gottes beschreibt. Er sagt, wir sind erwählt vom Vater und erlöst durch das Blut des Sohnes und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und jedes Mal betont, und all dies dient zur Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und so malt uns Paulus diesen großen Heilsberg und den Heilsratschluss Gottes vor Augen und macht uns deutlich, dass alles nur in Christus seine Gültigkeit hat. Er sagt, dass die Errettung allein Gottes Werk ist und zu seiner Verherrlichung dient. Im zweiten Teil vom ersten Kapitel sagt er dann nochmal, wie wichtig dieses Evangelium ist und wie sehr er sich wünscht, dass die Epheser dieses Evangelium von der Errettung, von dem, was Gott bereitet hat, in das Zentrum ihres Lebens stellen und dass sie daran wachsen, in der Erkenntnis über dieses Evangelium. Und wenn wir dann zum Kapitel 2 kommen, dann sehen wir, wie er jetzt vor diesem großen Heilsplan auf die Errettung des Menschen übergeht und im Detail zeigt, was er am Menschen getan hat, wie der Mensch als allererstes mal tot in Sünde war. Er war fern von Gott und das heißt sogar von Natur aus Kinder des Zorns, das heißt unter dem Zorn Gottes. Und in diese Situation herein sehen wir, wie Gott zu dem Menschen spricht und ihn aufgrund seiner Liebe und seiner Erbarmen aus diesem Tod herausholt und lebendig macht durch Jesus Christus und ihn sogar hineinversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Und er betont eben, aus Gnade seid ihr errettet. Und somit kommen wir zu dem Vers 10 dann auch, oder zu 8 bis 10, zu dem näheren Kontext, wo es darum geht, zuerst, dass wir aus Gnade errettet sind und dass wir dadurch sein Werk sind. So kommen wir zum ersten Punkt der Predigt, die Grundlage sein Werk. Paulus macht uns in Epheser 2 deutlich, und wir hatten es heute freundlicherweise auch schon im Bekenntnisunterricht nochmal von Ludwig gehört, dass eben die Errettung allein Gottes Werk ist und dass er es ist, der uns auch den Glauben dazu schenkt. Wenn wir die Verse davor sehen, dann wird es so deutlich, dass wir als Menschen nichts und wirklich auch gar nichts dazu beitragen können, weil wir eben tot in Sünde und Begierden waren. Wenn jemand tot ist, dann kann er normalerweise nicht noch irgendwelche Sachen erledigen oder machen, sondern er ist erstmal tot. Und Paulus sagt es auch in Römer 8 sehr deutlich, wo er sagt, alle Menschen, eben ohne eine Ausnahme, sind von Gott abgewichen und es ist kein einziger, der nach Gott fragt. Und genauso betont er eben auch hier, dass alle Menschen tot sind und den Zorn Gottes wirklich verdienen. Und obwohl so der Zustand des Menschen ist, hat doch Gott in seiner Liebe Menschen dazu erwählt, seine Kinder zu sein in Christus Jesus. Und eben nur durch Jesus, und das ist, was wir auch vor kurzem erst an Ostern gefeiert haben, ist eben alles wahr geworden, dass er unsere Sünden am Kreuz getragen und für uns eine herrliche Rettung erwirkt hat. Und wie das auch in Epheser 1 aufgeführt ist, erwählt, und Jesus hat es dann vollbracht am Kreuz, und dann sind wir eben auch versiegelt worden durch den Heiligen Geist, was wir dann auch bald an Pfingsten feiern werden. Und deswegen kann Paulus so deutlich in Vers 4 und das Ganze wiederholt er dann nochmal in Vers 8 sagen, dass es eben allein die Gnade ist, durch die wir errettet sind, dass es nicht aus uns ist, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und eben, warum ist es dieser Glaube? Wir hatten es heute Morgen, aber es waren ja auch nicht alle da, deswegen nehme ich es gerne nochmal auf. Warum muss es dieser Glaube sein? Und wir nehmen auch gerade als Juden den Römerbrief durch, und da steht eben auch die Frage, ist ja von zentraler Bedeutung. Und uns ist dabei aufgefallen, dass eben Glauben etwas sein muss, was nur Gott schenken kann. Weil auf der einen Seite ist Glaube etwas Kinderleichtes, würde ich sagen. Es gibt keine Hürden. Es ist nicht so, dass um Glauben zu können, dass ich eine bestimmte Intelligenzquote haben muss, dass ich gewisse Voraussetzungen bringen muss, um eben glauben zu können. oder dass ich ein bestimmtes sportliches Niveau haben muss, um eben den Glauben schaffen zu können oder sonstige Anstrengungen bringen muss, die ich irgendwie erledigen muss, um eben dann glauben zu können. Nein, es ist nicht so. Glaube ist auf der einen Seite kinderleicht. Jeder kann glauben. Und doch ist er gleichzeitig wiederum auch sehr schwer, denn wenn man Gott glauben will, dann muss man sich eben vollständig 100% auf Gott verlassen und ihm 100% vertrauen. Und das beinhaltet auch, dass man gleichzeitig eingestehen muss, dass man selber nichts dazu beitragen kann. Und eben sagen muss, nee, Gott hat alles getan und ich kann nichts dazu tun. Und von daher ist er wieder sehr herausfordernd und es zeigt, dass es eben nur etwas ist, was Gott einem schenken kann, wenn Gott uns beruft, dass er uns auch den Glauben schenkt, wirklich ihm auch vertrauen zu können, zu 100% und uns selber eingestehen zu können, dass wir eben nichts können. Und Paulus macht es eben in Epheser 2 in den ersten Versen so deutlich, wie ein Mensch tot ist und dann doch von Gott lebendig gemacht wird, indem er ihn ruft mit einem wirksamen Ruf, und in dem Ruf gibt er ihm dann eben auch den Glauben, sich ganz fest an Gott zu halten und auf seinen Heilsplan und auf seine Verheißung zu vertrauen und sich daran festzuklammern und zu sagen, ja, es ist eben Gott, der rettet. Und so stellt sich eben der Glaube in den Gegensatz zu Werken, wenn es um die Errettung geht. Werke bezeugen zwar den Glauben und die Errettung, aber sie sind nicht dazu in der Lage, die Errettung selber zu vollbringen oder da etwas zu beizutragen. Und daher betont Paulus in diesem Abschnitt mehrmals und so deutlich, dass die Errettung eben nicht aus irgendwelchem Handeln oder irgendwelchen Wirken vom Menschen entstehen könnte, sondern dass es eben Gottes Werk ist. Gott hat gewirkt. Und er hat den Mensch gerufen und ihn lebendig gemacht. Und deswegen ist auch der ganze Ruhm, das auch immer wieder betont wird, nichts, der völlig Gott gehört, und es ist nichts dabei, wo sich der Mensch irgendwie rühmen kann und sagen kann, ja, da habe ich jetzt aber auch irgendwie was gut gemacht. Und so müssen wir festhalten als Erstes, dass das Werk der Errettung durch Jesus Christus am Kreuz vollbracht worden ist und eben völlig Gottes Werk ist. Und die Folge daraus ist, dass wir durch die Errettung eben auch sein Werk sind, weil die Errettung sein Werk ist. Er ist unser Schöpfer und durch die Rettung sind wir erneut zu seinem Eigentum erkauft worden, ähnlich wie in dem Beispiel mit dem Boot. Oder wie es auch in der Bibel Beispiele gibt, wo es dann eben heißt, dass wir eigentlich Sklaven unter der Sünde waren und dass Gott uns durch das Blut Jesus Christus davon freigekauft hat, dass wir sein Eigentum sind. Und ich denke, diese Gewissheit, dass es Gottes Werk ist, dass wir Gottes Werk sind, erschaffen in Christus Jesus, das gibt uns auch eine Gewissheit, weil wir wissen, ja, wir sind als Gottes Werk, können wir nicht zerstört werden, weil wir sind Gottes Werk. Und es ist die Errettung durch Jesus Christus und daher ist sie sicher. Und es ist auch eine große Last, die davon uns weicht, wenn wir eben dieses Wissen haben, dass wir sein Werk sind und dass es seine Errettung ist, die er auch zu Ende bringen wird. Und ich denke, dass es mit dem Werk dann noch weiter hinausgeht, in der Bedeutung, weil dadurch, dass wir sein Werk sind, dass wir errettet sind, sind wir auch eine neue Schöpfung. Paulus sagt uns in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, hier ist es alles neu geworden. Und hiermit wird eben dann noch deutlicher die Aussage in unserem Text, was es heißt, dass wir sein Werk sind, dass wir eine völlig neue Schöpfung sind in Christus Jesus. Das heißt, wir sind gar nicht mehr mit unserem alten Zustand vergleichbar, da wir in Christus völlig erneuert sind. Und dadurch, dass wir eine neue Schöpfung sind, können wir auch ein neues Leben führen. Und doch, bevor ich jetzt gleich zum zweiten Punkt komme, ist es vielleicht noch wichtig zu sehen, denn man kann ja sagen, wir sind doch jetzt eine neue Schöpfung, aber haben wir uns von äußerlich so sehr verändert, sieht man das jetzt schon auf den ersten Blick? Oder auch, wir haben doch eine neue Natur, aber warum halten wir doch wieder so häufig an alten Gewohnheiten fest und tun Dinge, die doch gar nicht zu unserer neuen Schöpfung passen? Und wir kommen dann recht schnell dazu, dass wir feststellen, dass es ist jetzt schon hier und es ist doch noch nicht vollkommen da gibt. Also im Englischen ist es ausgeprägter, oder kennt man es mit already but not yet. Es ist jetzt schon vorhanden und es ist doch noch nicht vollkommen da. Und ich finde, Paulus sagt es schön in 1. Korintherbrief Kapitel 15, dass durch das Werk am Kreuz, durch die Auferstehung, dass es einen Samen gibt, der gesät worden ist. Und der wird wirklich aufgehen in Kraft und Herrlichkeit, wenn wir eins vor Gottes Thron stehen werden. Und so ist es auch jetzt. Wir sind schon in neues Schöpfung. Es ist ein Same gesät worden. Und er ist jetzt schon vorhanden. Und wir greifen jetzt schon auf so herrliche Dinge zurück, die uns allen in Christus Jesus gegeben sind. Und doch wird das vollkommene Ausmaß der Herrlichkeit für uns erst vollständig begreiflich, wenn wir dann eins bei ihm in der Ewigkeit sein dürfen. Und doch ist es eben eine Tatsache, dass wir jetzt schon in neue Schöpfung sind und dass wir sein Werk sind. Und somit kommen wir auch zum zweiten Punkt, denn in der Tatsache, dass wir sein Werk und eine neue Schöpfung sind, gibt gleichzeitig auch eine Berufung und einen Auftrag, dass wir in den guten Werken, die er erschaffen hat, wandeln. In unserem Predigttext heißt es, denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir haben uns jetzt vor Augen geführt, was die Grundlage dazu ist, nämlich, dass wir wirklich Gottes Werk sind, erschaffen in Christus Jesus. Und jetzt kommen wir zum Auftrag, der sich daraus ergibt, oder zumindest geht Paulus hier im Text davon aus, denn er sagt, dass wir sein Werk sind, zu guten Werken hin. Das heißt, es ist wirklich miteinander verbunden, wir sind sein Werk, zu guten Werken hin. Gott hat uns erschaffen, um in guten Werken zu wandeln, die er wiederum zuvor bereitet hat. Und mit dem Kontext aus den ersten beiden Kapiteln verstehen wir auch, dass damit gemeint ist, dass wir von Gott errettet sind als Grundlage und dass wir nun in guten Werken wandeln, da es ja zu seiner Verherrlichung dienen soll, dass auch der Wandel in den guten Werken dann letzten Endes dazu führt, dass er verherrlicht wird. Und so tragen wir eben durch unseren Wandel in guten Werken auch dazu bei, dass Gott verherrlicht wird. Und wir haben dadurch eben eine Grundlage und auch eine Berufung, nach welcher wir uns ausstrecken. Doch die Frage ist jetzt, was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Man kann sich überlegen, bedeutet das jetzt, dass Gott irgendwelche speziellen Werke oder ganz bestimmte Schritte für uns vorgesehen hat und unser Leben besteht nun darin, dass wir diese speziellen Werke, die ja Gott bereitet hat, irgendwie erraten, erahnen müssen, um sie genau so zu tun. Und das wird ja dann bedeuten, dass wir in den Werken wandeln, die Gott bereitet hat. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie jeden Schritt prüfen und überlegen, ist es jetzt wirklich das, was Gott für uns bereitet hat, der nächste Schritt? Und ich denke nicht, dass eben Paulus in die Richtung uns gehen will und genau das sagen will. Denn Gott gibt uns nicht irgendwelche unklaren Dinge auf, die wir irgendwie erahnen müssten, sondern er hat sich sehr klar in seinem Wort offenbart und sagt auch, dass sein Wort allgenügsam ist für unser Leben und für alle Fragen, die wichtig sind, ausreicht. Um besser zu verstehen, was Paulus damit meint, finde ich es eben der Lesungstext, den wir gelesen haben in 1. Korinther 3, ab Vers 9, wo es heißt, es gibt eine Grundlage, es gibt ein Fundament und es gibt kein anderes Fundament als Jesus Christus selber. Und wenn aber auf diesem Fundament jemand baut, dann gibt es Materialien, es gibt Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh. Und jedes dieser Werke wird eins offenbar werden und es wird sich zeigen, wann es durchs Feuer offenbart wird. Und welches Art der Werke eines jeden ist, wird durchs Feuer erprobt. Was eben auffällt, es gibt dann eben Werke, die werden verbrennen, die werden nicht mehr vorhanden sein und andere, die werden auch das in dem Feuer Bestand haben und durch das Feuer herausgehen. Und so macht uns Paulus hier im 1. Korintherbrief deutlich, dass wir durch den Glauben und die Gnade Gottes, die sich in Christus und seinem Werk am Kreuz offenbart, erstmal auf einem festen Grund stehen dürfen. Wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus. Und er hat in seinem Tod und in seiner Auferstehung alles getan. Und er hat eben schon den Sieg erlangt und gibt uns Anteil an dem Leben in der Herrlichkeit. So, wir stehen auf einem ganz festen Grund. Und auf diesem Grund, auf dem wir stehen, können wir eben verschiedene Dinge tun. Wir können vollbringen, die entweder aus Holz, Silber und kostbaren Steinen sind oder eben aus Holz, Heu und Stroh. Und es wird sich eben eins dann zeigen, welches Werk dann Bestand haben wird. Und jetzt der Unterschied in den Werken liegt ja in dem Baustoff. Es gibt unterschiedliche Baustoffe, aus denen die Werke sind. Die einen Baustoffe sind eben haltbar und die anderen sind welche, die dann im Feuer verbrennen werden. Ich möchte jetzt nicht irgendwie die einzelnen Baustoffe auslegen, Aber ich möchte nur in dem Zusammenhang festhalten, dass es eben haltbare Baustoffe gibt und dass die Baustoffe Gold, Silber und kostbare Steine so dem Wesen Gottes, dem Wesen Christi entsprechen. Und es gibt andere Baustoffe, die eher so irdischer Natur sind, wie Holz, Heu und Stroh und so eher dem menschlichen, sündigen Wesen entsprechen. Und es zeigt eben, dass wir Werke aus unserer menschlichen Natur heraus vollbringen können und dass wir eben auch göttliche Werke aus Gottes Kraft heraus vollbringen können, auf dem Fundament, auf dem wir stehen, und dass es irgendwann sich zeigen wird, welche Werke dann überdauern werden. Das sind eben die Werke, die wir aus Christus heraus vollbringen werden, die ihren Ursprung in dem haben, was Christus am Kreuz für uns getan hat und daher auch in ihn gerettet worden sind. Diese Werke werden auch in der Ewigkeit einen Wert haben zu den anderen Werken, die nach dem Leben hier dann plötzlich belanglos und wertlos sind. Das heißt für uns, dass wir nur aus der Grundlage heraus, die Christus für uns in seinem Tod und seiner Auferstehung bereitet hat, dass wir nun daraus überhaupt dazu in der Lage sind, solche Werke zu vollbringen. Und guten Werken sind eben nicht mit menschlichen Augen zu beurteilen. Denn Paulus macht uns hier klar, dass gute Werke niemals menschlich hervorgebracht werden können. Die Stoffe Gold, Silber und Edelsteine kann kein Mensch von sich aus erbringen. Er kann von sich aus nichts erbringen, was irgendwie in der Ewigkeit dann noch von Wert sein könnte. Aber Gott kann gute Werke vollbringen und er vollbringt auch gute Werke durch uns. Und daher gehört auch ihm aller Ruhm. Und letzten Endes werden die Werke, die gut sind, durch sein Wirken in uns vollbracht. Wir können auch sagen, dass Gott einen Plan hat und diesen Plan wird Gott vollbringen und er benutzt uns als seine Kinder, auch als Werkzeuge dazu, um seinen Plan zu vollenden. Und so handeln wir zwar, indem wir irgendwelche Dinge dann wirklich tun, aber letztlich ist es doch Gott, der handelt, weil er uns erstmal zu seinem Werkzeug gebracht hat, in den Stand gebracht hat, so zu handeln und uns dann auch eben gebraucht, um seinen Willen zu verbringen. Und so ist es auch schön zu sehen, wie Gott durch uns schwache Menschen den Weg tut und dass es sogar so ist, dass gerade in unserer Schwachheit seine Kraft groß wird. Was mir noch besser geholfen hat, das zu verstehen, ist Johannes 15. In Johannes 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich aus selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Und so macht Jesus hier seinen Jüngern klar, dass sie keine Früchte bringen oder eben keine guten Werke von sich aus bringen können, sondern dass sie ganz auf ihn angewiesen sind, dass sie darauf angewiesen sind, in ihm zu sein. Und was in dem Text auffällt, ist auch, dass Jesus seine Jünger hier gar nicht dazu auffordert, hey, bringt Früchte, tut gute Werke. Das sagt er ihnen nicht, sondern er sagt zu ihnen, bleibt in mir, die Aufforderung ist, bleibt in mir. Das heißt, bleibt in dieser völligen Abhängigkeit zum Weinstock, lebt in der Abhängigkeit zum Weinstock, dann werdet ihr eben die Früchte bringen, wie wenn der Rebe, der Weinstock ist, Früchte bringen wird, aber weg von ihm dann eben nicht. Und wir sehen, dass Jesus der Weinstock ist und dass wir die Reben sind und dass der Weinstock ist, der eigentlich die Früchte bringt, eben durch die Reben. Weil die Reben von sich aus keine Früchte bringen können, sondern nur am Weinstock dran, indem sie in ihm bleiben. Und so ist es auch für uns die Hauptaufgabe oder die Aufgabe, in Christus zu bleiben. Und indem wir in Christus bleiben, wird er dann eben auch Früchte in und durch uns bewirken. Und mit den Worten von Paulus können wir sagen, dass wenn wir in Christus bleiben und seinem Willen gemäß leben, dann werden wir auch in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Weil eben der Ursprung durch sein Werk am Kreuz der Ursprung auch für diese Werke ist, die wir dann ihm tun werden. Somit möchte ich zum Schluss kommen und alles nochmal zusammenfassen. Wir haben uns vor Augen geführt, dass wir auf einem festen Grund stehen, welcher Jesus Christus ist und dass er ihn durch seinen Tod und seine Auferstehung am Kreuz für uns gelegt hat. Epheser 2 macht uns deutlich, dass wir Gottes Werk sind, erschaffen in Jesus Christus. Das heißt, dass Gott uns durch die Errettung in Christus zu einer neuen Kreatur, zu einer neuen Schöpfung gemacht hat. Die Errettung, hatten wir gesehen, ist vollkommen sein Werk. Und auf dieser Errettung dürfen wir stehen als auf unserem Fundament. Und weil es eben sein Werk ist, brauchen wir auch nicht zu fürchten, dass es keinen Bestand haben könnte. Nein, wir dürfen uns ganz der Zusagen Gottes gewiss sein, dass er uns zugesichert hat, das wird er auch halten. Und so ist es für uns erstmal wichtig, dass wir ganz seinen Verheißungen glauben und uns ganz auf ihn verlassen. Und das ist auch etwas, was wir unseren Kindern weitergeben möchten, dass wir ihnen die Zusagen Gottes, die Verheißungen klar machen und auch klar machen, dass sie uns ganz darauf verlassen können und Gott glauben können. Und wenn wir das machen, dann haben wir eben die Zusage, dass wir durch ihn ewiges Leben haben und dass wir seine Kinder sind und dass er die Errettung, die er uns jetzt schon zugesagt hat, dass er die noch weiter verwirklichen wird bis ins ewige Leben und bis auf den Tag Christi hin. Und deswegen dürfen wir uns immer wieder neu bewusst machen, dass die Errettung Gottes Werk ist und dass wir dadurch sein Werk sind und dass wir uns dadurch sicher sein dürfen, dass Gott dieses Werk auch bis ans Ende bringen wird. Und so haben wir nun eine Grundlage und ein sicheres Fundament, auf dem wir stehen. Und auf diesem Fundament, haben wir gesehen, bauen wir beständig auf, indem wir Werke tun. Doch die Frage ist eben, was für Werke, was bauen wir auf? Und so geht es eben nicht darum, irgendwie krampfhaft erraten zu wollen, welches Werk jetzt im Detail uns Gott zugedacht hat, sondern es geht darum, dass wir mit den richtigen Baustoffen arbeiten, dass wir Werke tun, die wirklich gut sind, weil sie aus Gott herausgetan werden. Und mit dem Prinzip aus Johannes 15 sehen wir, dass es eben darum geht, in ihm zu bleiben und unser Leben in der Abhängigkeit zu ihm zu führen, damit er unsere Schwachheit gebrauchen kann und mit seiner Kraft in uns wirken kann. Das heißt, ganz konkret für uns für die neue Woche machen wir uns bewusst, dass wir sein Werk sind, dass Gott alles getan hat, um uns elenden Sünder zu einer neuen Schöpfung zu bringen. Und deshalb dürfen wir jetzt nicht denken, dass wir nun jetzt in der Lage dazu sind, von uns aus gute Dinge zu machen, weil Gott uns ja irgendwie verändert hat. Nein, sondern die Errettung des Evangeliums muss ein Leben lang in unserem Zentrum bleiben und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass in Christus alles geschehen ist und dass alle Dinge in Christus ihren Ursprung haben, in dem, was er am Kreuz getan hat, aber dass wir von ihm abhängig sind und wenn wir gute Werke vollbringen wollen, dass wir immer noch darauf angewiesen sind, dass wir in ihm bleiben. Und darum müssen wir uns danach bemühen, in ihm zu bleiben, indem wir ja sein Wort nehmen, indem wir studieren und schauen, was er uns in seinem Wort sagt, dass wir ja darüber nachsinnen, wer Gott ist, was seine Errettung ist, was seine Herrlichkeit und die große Hoffnung ist, die er uns gegeben hat. Und dass wir eben auch im Gebet zu ihm kommen. Und wenn wir eben dann seinen Willen, so wie er uns in der Bibel offenbart, in den Vordergrund stellen und danach trachten, dann wandeln wir auch in den Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir in ihn wandeln sollen. Wenn wir uns dazu auch das Vaterunser anschauen und auch wirklich konkret beten, dann können wir uns bewusst machen, dass es zuerst darum geht, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Reich komme, dass sein Wille geschieht. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Wünsche zurückstellen und danach trachten, dass Gott durch unser Leben verherrlicht wird. Und wenn wir dadurch unseren Willen seinem Willen unterordnen und sie sich angleichen, dann haben wir die Verheißung, dass alles, wofür wir in seinem Willen beten, Gott auch erfüllen wird. Und dann haben wir doch die Bibel eine Richtschnur für unser Leben und müssen dabei gar keine detaillierten Werke, die Gott uns zugedacht hat, erraten, sondern dürfen uns jeden Morgen ihm anbefehlen und unsere Schwachheit eingestehen und ihn bitten, dass er doch unser Leben dazu gebrauchen möchte, dass er verherrlicht wird. Er soll in unserem Leben wirken und wir wollen uns nach ihm ausstrecken, sodass wir eben die Werke tun, gute Werke tun, die ihren Ursprung in dem haben, was Christus für uns tat. Und dass es dann eben Werke sein mögen, die die Zeit hier auf dieser Erde überdauern und bis in die Ewigkeit hinein von Gott als wertvoll anerkannt werden. So soll Jesus mehr und mehr die Quelle unseres Lebens sein, so wie der Weinstock die Quelle des Lebens für die Rebe ist. Und wenn dann auch nächste Woche herausfordernde Dinge anstehen, wie vielleicht eine große Prüfung oder die Last der Arbeit oder auch Not in Krankheit dann dürfen wir dennoch ruhig sein und uns vor Augen führen, dass wir eben Gottes Werk sind. Dass wir errettet sind auf eine große Hoffnung hin, die wir in Christus haben. Und wir dürfen uns dann eben eingestehen, dass wir von uns aus nichts tun können und dass wir so vielen Dingen vielleicht gar nicht gewachsen sind. Und doch dürfen wir dann aber auch sehen und verstehen, dass Gott gerade in dieser Schwachheit vollkommen mit seiner Kraft wirken kann. Und mit dem Wunsch, dass sein Name verherrlicht wird, wenn wir diesen haben und dass er uns als sein Werkzeug dazu gebraucht, dürfen wir dann aber auch unser Bestes geben und wissen, dass letzten Endes alle Dinge zum Besten dienen werden, weil wir wissen, dass Gott letzten Endes in jedem Fall verherrlicht wird, auch durch uns, weil er uns zur Vollendung bringen wird durch Jesus Christus. Ich möchte mit den Versen aus Römer, mit den Abschlussversen 16, 15 bis 27 abschließen. Da sagt Paulus: Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bekannt gemacht worden ist bei allen Heiden, um die Glaubensgehorsam zu bewirken. Ihm, dem alleinweisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.